Hinten hört man nichts, jetzt hört man. Okay. Galater 5, die Verse 1 bis 6. So steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat, und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge nochmals jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er verpflichtet ist, das ganze Gesetz zu halten. Ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durchs Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Wir aber erwarten im Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Herr Jesus, wir bitten dich, dass du uns nun diese Verse aufschließt und uns in diese Freiheit hineinführst, von der hier die Rede ist. Amen. Für die Freiheit hat uns Christus frei gemacht. Das klingt fast wie ein Schlachtruf. Wir sind frei gemacht von Christus. Mit Freiheit verbinden wir einen wichtigen, positiven Wert. Jeder von uns möchte Freiheit, möchte frei sein. Ein Leben in Würde ist ohne Freiheit nicht denkbar. Für persönliche Freiheit waren und sind Menschen bereit, große Anstrengungen auf sich zu nehmen oder sogar dafür zu sterben. Freiheit oder Tod, das war der kretische Schlachtruf im Freiheitskampf gegen die Osmanen. Was ist eigentlich Freiheit? Überall redet man davon. Dabei ist das Wort Freiheit oft eine leere Worthülse, die man benutzt für irgendwelche Zwecke. Wir müssen Freiheit daher immer definieren. Und da gibt es zwei wichtige Aspekte. Die erste Frage, von was bin ich frei? Und die zweite Frage, für was bin ich frei? Also einmal die negative Freiheit, von was, und die positive Freiheit, für was. So, beides ist wichtig, damit wir das Konzept Freiheit verstehen. Betrachten wir das mal am Beispiel eines Strafgefangenen. Er befindet sich im Gefängnis, weil er eine Straftat begangen hat, ist also unfrei. Wenn er jetzt die Haftstrafe verbüßt hat, dann wird er entlassen aus der Haftanstalt. Dann ist er also frei von den Mauern der Haftanstalt, von der Zelle, von den Mitgefangenen, von den Regeln der Anstalt und von der ganzen staatlich betreuten Freizeit. Das ist die negative Freiheit. Es kann sich nun draußen, außerhalb der Anstalt, frei bewegen. So, was fängt er jetzt an mit seiner Freiheit? Er muss sie irgendwie füllen. Und zwar mit einem anderen Leben als dem in der Anstalt. Er muss sich eine Unterkunft besorgen, er muss sich um sein Essen selber kümmern, muss sich eine Arbeit suchen, um ein Einkommen zu haben, damit er möglichst ein auskömmliches Leben in der Gesellschaft führen kann. Ja, so ähnlich wie mit der Freizeit. Man muss sie mit irgendwas Schönem füllen, sonst ist er langweilig, stimmt's? Ja, die Familien nicken. Und das ist die positive Freiheit. Freiheit ist nicht irgendein Vakuum, man muss sie füllen mit einem positiven Inhalt. Und daher die Frage, wozu bin ich denn befreit? Was fange ich jetzt konkret an mit meiner Freiheit? Aber heißt Freiheit jetzt, dass der ehemalige Häftling jetzt machen kann, was er will? Nun sicher nicht. Denn Freiheit ist ja kein Freibrief für Gesetzlosigkeit. Sonst geht es wieder zurück ins Gefängnis. Wir sehen, eine grenzenlose Freiheit gibt es nicht. Auch jede Freiheit hat gewisse Grenzen. Freiheit bedeutet vielmehr Verantwortung. Verantwortung beinhaltet die Möglichkeit, dass ich wählen kann zwischen verschiedenen Möglichkeiten meines Handelns. Das macht die Freiheit aus. Und daher ist Freiheit niemals ein Freibrief dafür, Böses zu tun. Und das steht auch in dem Vers 13 in Galater 5. Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Also wenden wir jetzt der positiven Freiheit zu, von der in unserem Text die Rede ist. Zunächst mal zur ersten Frage, nochmal zur Erinnerung, von was hat uns Christus befreit? Der Herr Jesus sagt in Johannes 8, Vers 34 und 36, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Und Galater 4, Vers 3, ebenso waren auch wir, als wir noch unmündig waren, den Grundsätzen oder den Elementen der Welt als Knechte unterworfen. Also der Herr Jesus hat uns, die wir glauben, befreit von der Sklaverei, der Sünde und des Todes. Also aus unserem unerlösten Zustand, wo wir getrennt von Gott waren und unter der Herrschaft des Satans. Er hat uns befreit von den Elementen der Welt, also den Grundbestandteilen dieses Kosmos, dieser gefallenen Schöpfung. Ja, das sind Sünde, Tod, Satan, unser Fleisch, also unsere sündhafte Natur und auch die Religion als einem untauglichen Versuch, dass wir uns selber irgendwie erlösen könnten. Und von all dem hat uns Christus erlöst. Machen wir uns das wieder neu bewusst. Danken wir Jesus dafür. Jetzt kommen wir zu der zweiten Frage. Wozu wurden wir befreit? Vers 1. Nun steht fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. Und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. So, genau darum geht es hier. Worin besteht jetzt die positive Freiheit? Römer 8, 1 und 2. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Und Römer 6, Vers 16. Wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen, dessen Sklaven seid ihr und müsst ihm gehorchen, sei es der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Also zu was sind wir befreit? Wir sind befreit zu einem Leben in der Gerechtigkeit. Unter der Herrschaft Jesu, unseres Erlösers, ist das Leben im Geist. Das ist nicht mehr das Leben im Fleisch wie früher. Es ist das neue Leben in Christus, nicht mehr das alte in unserer alten gefallenen Natur. Es ist ein Leben unter der Herrschaft Jesu. In der Bindung an ihn, unseren Herrn, und im Gehorsam ihm gegenüber. Das ist ein Leben in der Gerechtigkeit. Anstelle eines Lebens in der Sünde, in der Ungerechtigkeit. Wir sind befreit von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Und jetzt leben wir draußen als eine neue Schöpfung in Christus. Und nun stehen wir unter einem neuen Gesetz. Dem Gesetz des Geistes des Lebens, so heißt es hier im Römerbrief. Ja, diese Freiheit, das ist kein leerer Raum. Das heißt nicht Gesetzlosigkeit, jetzt kann ich machen, was ich will. Wir stehen unter diesem neuen Gesetz des Geistes, des Lebens. Es ist nicht das Gesetz vom Sinai, was uns vorgibt, was wir tun sollen, sondern Christus lebt in uns durch den Heiligen Geist. Jesus selbst ist durch den Heiligen Geist das neue Gesetz in uns. Und er selbst ist das Gute in uns. Denn in uns ist ja nichts Gutes sonst. Und er allein bewirkt es in uns. Das ist das Evangelium für uns, die Gläubigen. Vielleicht hören wir das viel zu wenig. So, was nun dieses Leben im Geist ist und wie sich es auswirkt, das werde ich dann in meiner nächsten Predigt zu den Versen 16 bis 18 in Galater 5 noch etwas näher ausführen. Aber zunächst haben wir hier eine ernste Warnung, nämlich, dass wir uns diese wunderbare Freiheit in Christus bewahren sollen. Paulus warnt uns, dass wir uns kein Joch der Knechtschaft auferlegen lassen. Bei den Galatern war das der Wunsch nach Beschneidung. Mit der wollten sie sich freiwillig unter das Gesetz vom Sinai stellen. Und das ist Knechtschaft. Warum? Wir unterwerfen uns etwas anderem als der Gerechtigkeit allein aus Glauben. Ja, wir können aus unserer Freiheit in Christus wieder freiwillig zurückgehen ins Gefängnis. Und das bedeutet Verlust der Freiheit und eine erneute Sklaverei unter die Elemente der gefallenen Welt. Und das betrifft nicht nur die Unterwerfung unter das Gesetz vom Sinai, was bei den Galatern das Thema war. Es betrifft jede Art von Frömmigkeit, wo wir aus einer eigenen Anstrengung heraus etwas machen wollen. Wo man sagt, ja, ich brauche Jesus, aber noch was anderes dazu. Jesus und. Das ist die klassische Gesetzlichkeit. Wenn ich sage, ja, ich muss doch auch was tun. Ich muss doch meiner Frömmigkeit irgendwas hinzufügen, damit ich Jesus ähnlicher werde, dass ich ein besserer Christ werde. Also die guten Vorsätze. Oder wir kommen in eine schwärmerische Unnüchternheit. Indem man sagt, diese Erfahrung oder diese Gabe, das brauchst du noch, wenn du ein richtiger Christ sein willst. Und dann will man das irgendwie erzwingen mit irgendwelchen Methoden. Ja, aber was sind Gaben? Was sind Erfahrungen? Das sind Gnadengeschenke unseres Herrn. Oder man wird fanatisch. Man setzt sich für etwas ein, ja, eine Sache, die vermeintlich gut ist. Zum Beispiel das soziale Evangelium. Da will man den Karren der Erlösung selber ziehen. Man meint, man kann mit Gottlosen zusammen eine bessere Welt erschaffen. Aber dabei zieht man nur an einem fremden Joch. All solchen Verirrungen liegt im Grunde das Wesen der Gesetzlichkeit zugrunde. Dass man sagt, ich will selber etwas erreichen. Ich will selber irgendwie auf eine höhere Stufe von Frömmigkeit gelangen. Und das heißt, ich muss auch meine Gerechtigkeit selber machen. Und nun zum zweiten Mal diese scharfe Warnung des Apostels. Vers 2. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, wird euch Christus nichts nützen. Also er sagt, wenn ihr das macht, dann lehnt ihr das aus Gnade geschenkte Heil ab. Das ganze Evangelium nützt euch nichts, wenn ihr euch beschneiden lasst. Das Evangelium der Beschneidung ist mit dem Evangelium der Gnade in keinster Weise kompatibel. Und für uns heißt das, das Gesetz vom Sinai oder überhaupt irgendein Gesetz darf von Gläubigen in keinster Weise angewandt werden, zur Erlösung oder auch zur Heiligung. Sonst tappen wir genau in diese Falle, wie die Galater. Nun begründet Paulus diese Aussage, Vers 3. Ich bezeuge nochmals jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er verpflichtet ist, das ganze Gesetz zu halten. Also die Galater dachten wohl, Beschneidung, das reicht aus. Und nun erklärt Paulus, so ein bisschen Beschneidung, Leute, das geht nicht. Denn das Sinai-Gesetz, das ist ein Bund, das ist ein Vertrag. Ihr tretet damit in einen Vertrag ein, mit allen Rechten und Pflichten dieser Vertrag mit sich bringt. Und den gibt es nur komplett. Da kann man sich nicht einfach irgendwas von aussuchen, was man gerne halten will und was nicht. Das Ganze ist unteilbar. Ja, es ergibt sich eindeutig aus dem Bundesschluss am Sinai. Und das ist auch der Grundirrtum von Gläubigen heute, die meinen, jetzt müsste zurück zu den jüdischen Wurzeln des Christentums. Und das bedeutet auch jüdisch zu leben, indem man Teile jüdischer Gesetzesfrömmigkeit übernimmt. Vielleicht denken Sie, es reicht, die 10 Gebote zu halten. Ja, ein bisschen Schabbat, ein bisschen jüdische Feste. Aber so der ganze Rest, zum Beispiel das Kultgesetz mit den Reinigungsgeboten, das Opfergesetz oder das Sittengesetz, das interessiert nicht mehr. Aber das Gesetz sieht zum Beispiel auch für die Entheiligung des Schabbats die Todesstrafe vor. Was ist denn damit? Oh, das wollen wir lieber doch nicht. Steht aber im Sinai-Gesetz. Kleiner Exkurs am Rande. Heute ist es vielmehr so, dass nicht mal mehr Israel das ganze Gesetz halten kann, vollständig. Wichtigster Grund: Es gibt keinen Tempel mehr. Sie haben nicht mehr diese Asche der roten Kuh, die man gebraucht hat am Yom Kippur, dem Versöhnungstag, ja, um diese Vergebung, diese pauschale Vergebung zu erreichen. Es ist für Israel heute materiell unmöglich, das ganze Gesetz zu halten. Nebenbei bemerkt, wo steht Israel heute, im Alten oder im Neuen Bund? Weder noch. Sie sind irgendwo dazwischen. Den Alten können sie nicht mehr halten und in den Neuen sind sie, jetzt abgesehen von den messianischen Juden, noch nicht eingetreten. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Beschneidung von Gläubigen hier heißt nicht bloß eine religiöse Formalie, sondern bedeutet Eintritt in diesen Bund Israels. Ja, mit allen Rechten und Pflichten eines Israeliten. Und dann ist er ein Joch der Knechtschaft, das an die Stelle der Freiheit in Christus tritt. Weiter, Paulus, Vers 4. Ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durchs Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Jetzt wirft ihnen Paulus vor, ihr seid von Christus abgefallen. Wie wollt ihr denn ohne Christus, ohne Gnade gerettet werden? Durchs Gesetz? Dann fällt man aus der Gnade, dann fällt man auch aus der Errettung. Gnade und Errettung gehören untrennbar zusammen. Und deshalb ist diese Gesetzesfrömmigkeit unvereinbar mit diesem allein aus Glauben. Wenn ich die Vorstellung habe, Christus allein reicht nicht, dann hat das zur Folge, das ganze Evangelium nützt mir nichts. Ja, die Bibel hat viele scharfe Warnungen vor Abfall, damit wir nicht von Jesus, dem einzigen Weg zum Heil, abweichen. Und das sagt auch der Herr Jesus zum Beispiel in Johannes 15, Vers 6. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Ja, unser Heil ist sicher, aber es ist nur in Jesus sicher. Es ist nicht in uns selbst sicher oder in irgendwas anderem außerhalb von ihm. Auch wenn es noch so fromm aussieht, auch wenn es noch so gut gemeint ist. In Jesus bleiben heißt, in seiner Gnade zu bleiben. Und dass wir das uns ständig bewusst machen, unsere Erlösung ist und bleibt ein unverdientes Gnadengeschenk Gottes. Vers 5. Wir aber erwarten im Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Das macht jetzt den Kern unserer Gerechtigkeit aus. Es ist keine Gerechtigkeit, die wir durch fromme Werke selbst erworben haben, sondern es ist eine von Gott geschenkte Gerechtigkeit. Aber ihre Vollendung ist noch zukünftig. Ja, darum steht hier Hoffnung der Gerechtigkeit. Hoffnung ist immer auf die Zukunft gerichtet. Wir erwarten die Vollendung unserer Gerechtigkeit im Glauben. Deshalb ist es auch eine Hoffnung. Wir erwarten sie im Geist. So, im Geist heißt nicht im Fleisch, also im natürlichen Bereich unserer menschlichen Anstrengung, sondern im göttlichen, im übernatürlichen Bereich, also im Glauben. Wir sind in Christus jetzt schon gerecht, das ist Tatsache. Da besteht kein Zweifel. Aber die Vollendung unserer Gerechtigkeit wird erst in der Zukunft sein. Und daher ist und bleibt unsere Gerechtigkeit aus Glauben immer auch eine Hoffnung, solange wir noch auf Erden sind. Und deshalb müssen wir abhängig bleiben von der Gnade bis zum Ende unseres Lebens, bis wir am Ziel sind. Unsere Gerechtigkeit aus Glauben ist eine zukünftig erwartete Gerechtigkeit. Sie ist übernatürlich, sie ist unsichtbar. Die Gesetzesfrömmigkeit dagegen erstrebt eine gegenwärtige Gerechtigkeit, die sichtbar ist, die natürlich ist. Gottes Gerechtigkeit ist vollkommen. Die eigene Gerechtigkeit ist Selbstgerechtigkeit. Das ist doch ein Qualitätsunterschied. Und das ist jetzt unsere Freiheit, dass wir befreit sind zu dieser Gerechtigkeit Gottes. Und jetzt kommt die wichtigste Aussage, nämlich wie wird unsere Gerechtigkeit, die uns im Glauben geschenkt ist, praktisch wirksam? Wie funktioniert das? Vers 6, denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Wir haben hier wieder die Erlösungsordnung, wie schon in Kapitel 3, Vers 38. Es gibt in Christus keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Nichtjuden hinsichtlich der Erlösung. Beschneidung spielt in Christus keine Rolle mehr. So, worauf kommt es jetzt tatsächlich an? Und das ist der Glaube. Ja, das Prinzip oder die Funktionsweise dieser Erlösungsordnung in Christus, das ist nur der Glaube und sonst nichts. Und Glaube heißt jetzt nicht, das ist ein theoretisches Wissen oder so, oder dass ich von irgendeiner Lehre überzeugt bin. Nein, es geht hier um die Glaubenspraxis, also um den gelebten Glauben, den praktischen Glauben. Der Glaube ist ein lebendiges Prinzip. Ja, und das hängt wieder untrennbar mit der Rechtfertigung aus Gnade zusammen. Und die wichtigste Aussage hier ist, die treibende Kraft des Glaubens ist die Liebe. So, welche Liebe ist hier gemeint? Es ist nicht unsere Liebe, es ist die Liebe Gottes, die durch den Heiligen Geist ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Römer 5, Vers 1. Und diese übernatürliche Liebe Gottes, die befähigt uns jetzt zu einem entsprechenden Handeln in der Liebe. Beispiel dazu haben wir gehört, Schriftlesung. Der Zöllner Zachäus, Lukas 19. Er, der Sünder, hat an Jesus geglaubt, den Messias. Der Herr Jesus wollte daraufhin in sein Haus einkehren. Bei ihm, dem Halunken, dem Ausgestoßenen. Ohne dass der Herr irgendwelche Vorbedingungen gestellt hat. Gnade wieder. Und so erhält der Herr, der Zachäus von Jesus, die Vergebung seiner Sünden. Völlig unverdient. Er, der Sünder, der weiß sich vom Heiland, vom Retter, bedingungslos geliebt und angenommen. Und diese Liebe des Herrn hat sein Herz auf der Stelle verändert. Und nun motiviert ihn diese Liebe Jesu, den Schaden, den er anderen zugefügt hat, vierfach zu ersetzen. Ja, und nicht nur das, er will sogar die Hälfte seines Vermögens den Bedürftigen geben. Der ehemalige Gauner wird plötzlich zum Wohltäter. Und das bewirken die Vergebung und die Liebe Jesu bei ihm. Umkehr und Neuanfang. Und bemerkenswert ist hier, das Gesetz Israels verlangt nur die doppelte Erstattung als Schadensersatz für Geschädigte, für Diebstahl oder Sachbeschädigung oder was auch immer. Der Zachäus gibt das vierfach, also das Doppelte dessen, was das Gesetz verlangt. Wer hat ihm gesagt, dass er das machen soll? Jesus hat ihm keine moralischen Appelle oder Vorschriften gemacht. So, lieber Zachäus, jetzt leiste mal die doppelte Wiedergutmachung nach 2. Mose, Paragraph sowieso. Bessere dich und in Zukunft benimm dich bitte anständig und halt dich ans Gesetz. Hat der Herr nicht gesagt. Zachäus wird nicht durchs Gesetz motiviert, sondern er erhält durch die Liebe Gottes in Jesus ein neues Herz. Er übt freiwillig tätige Reue und vollbringt Taten der Liebe. Macht keine frommen Worte. Und das ist die Auswirkung der Gnade Gottes und nicht des Gesetzes. Sehen wir hier ganz deutlich bei ihm. Und so demonstriert Zachäus unsere Freiheit in Christus. Zachäus war gebunden ans Geld, an den Besitz, die Habsucht, den Geiz. Er war ein Sklave der Sünde. Der Herr Jesus befreit ihn aus diesen Zwängen, die ihn so versklavt und so unglücklich gemacht haben. Und so wird Zachäus frei, dass er durch die Liebe im Willen Gottes handeln kann, ohne dass ihn das Gesetz ausdrücklich dazu anhält. Man muss hier fairerweise noch eine Sache ergänzen. Zachäus hatte damals noch keinen Heiligen Geist empfangen, denn es war ja noch vor Pfingsten. Wir leben nach Pfingsten, also wir haben den Heiligen Geist empfangen, als wir gläubig wurden, Epheser 1, 13. Und jetzt überlegen wir mal, wenn der Zachäus schon vor Pfingsten so handeln konnte, wie viel mehr werden wir als Kinder Gottes heute durch den Heiligen Geist verändert, durch den Heiligen Geist befähigt und motiviert, durch die Liebe Jesu anders zu handeln und Gottes Willen zu tun und zu leben. Das ist das Evangelium. Und es schafft kein Gesetz, das funktioniert nicht. Nur die Gnade Gottes verändert den Sünder. Die Gnade gibt ihm überhaupt erst die Kraft zu einer Veränderung, weil er sich geliebt weiß. Und diese Kraft wird wirksam nur durch den Glauben, nicht durch eigene Frömmigkeit. Wie funktioniert das jetzt praktisch im Alltag? Wir wissen nicht, indem wir wieder die religiöse Leistungsmühle drehen. Ach, jetzt muss ich noch mehr für Gott tun und mich noch ein bisschen mehr zusammenreißen und mich verändern und so weiter. Das ist alles umsonst. Sondern die Antwort ist wieder, es geht nur durch den Glauben an den Sohn Gottes und die Gnade Gottes. Und Glauben heißt doch nichts anderes. Ich danke für das, was ich in Christus schon bin. Sagen wir doch zum Herrn, Herr Jesus, ich danke dir, dass ich in dir eine neue Schöpfung bin. Danke, dass du mich befreit hast von Sünde und von Ungerechtigkeit. Danke, dass du mich befreit hast zu einem Leben in der Gerechtigkeit. Danke, dass du mein Leben und meine Kraft bist. Und dann schenkt der Herr durch seine Liebe und Gnade zu unserem Wollen auch das vollbringen. Und das zu seiner Ehre und zu seiner Verherrlichung. Das ist die herrliche Freiheit der Kinder Gottes. Amen.